Das Wort, das heute in der Predigt ganz besonders bewegt und bewegen soll, steht in 1. Korinther 12, 1-3. 1. Korinther 12, 1-3. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden waret, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wollen wir zusammen beten? Wir stehen dazu auf. Lieber Vater, wir danken dir durch Jesus Christus, dass du uns nicht wie die Dummen in der Welt umherirren lässt. Darum hat Paulus geschrieben, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Unwissenheit und ein Blackout im geistlichen Bereich der Erkenntnis, der Grundlagen des Glaubens, führt sehr oft in die Irre. Wir werden getäuscht und von anderen Mächten und Kräften abgeholt und in falsche Richtung gebracht. Danke, du willst geistlich kluge Menschen machen, die etwas verstehen und wissen im Geist und aus dem Wort Gottes heraus. Danke, lieber Herr, dass das klug macht, dein Wort, klüger als alle Lehrer dieser Welt. So sagt uns der große Psalm über das Wort Gottes. Und darauf freuen wir uns auch heute Morgen, dass dein Wort wieder klug macht, Weisheit gibt, für die Welt und ihre Bewegungen einen Durchblick zu haben, dass wir durch dich hin und durch deine Kraft und durch dein Wort auch die Dinge richtig beurteilen können. Denn der Geistliche beurteilt alles und wird letzten Endes von niemandem beurteilt, weil es aus Gott ist. Nun komm über uns in dieser Stunde durch dein Wort und auch durch das Wort unseres lieben Bruders. Lass heute Morgen es geschehen, das Wort geschehen, Christus geschehen unter uns. Zugleich beten wir für alle Gottesdienste auf der ganzen Erde, in großen Kirchen und kleinen Stuben, in Anstalten, Krankenhäusern, Gefängnissen, Altenheimen und überall, wo dein Wort gesagt wird, im Verborgenen, Versteckten, in Verfolgung und Freiheit. Danke, Herr Jesus, dass du heute auch wieder diese Welt mit diesem Wort Gottes auflädst, Dynamik Gottes hereinkommt. Wir preisen dich und beten dich an. Und so komm auch unter uns zu Lösungen, Befreiungen und neuen Klarheiten. Verwandle Finsternis in uns in Licht und mach auch heute Morgen wieder dich selber in unseren Herzen fest für einen klaren Kurs. Wir beten für alle Kranken, ganz besonders die, die sehr schwer dran sind. Du weißt um welche wir besonders auch im Geschwisterkreis beten. Menschen auf der letzten Wegstrecke, geleite du sie, Herr Jesus Christus, und führe du sie in deine Herrlichkeit. Wir segnen unser ganzes Dorf, unsere Regierung und unser Land, segnen und bitten für unsere Regierung in Bonn und bitten dich für alle Politiker, die Entscheidungen zu treffen haben. Wirke immer wieder neue Ehrfurcht vor dir und vor deinen Ordnungen. Und höre uns jetzt, wenn wir in der Stille noch ganz persönlich beten. Fürbitte und Dank darbringen dir, unserem Gott. Und alles beten wir, lieber Vater, im Namen deines Sohnes, unseres lieben Herrn Jesus Christus. Amen. Heute sind wir froh, ist mal wieder das Ansingen dran. Horst und Martin werden wir
heute Morgen hier in ihrer Mitte sein zu dürfen. Und freue mich, dass wir hier gemeinsam auf Gottes Wort hören können. Das macht unser Herz froh. Das ist wie ein frischer Wind in einem stickigen Raum, wenn Gottes Wort so richtig in unser Leben hineinkommt und da alles wegbläst, was Gott nicht gefällt, und uns fest gründet auf die Grundlage, die Gott selbst uns gegeben hat, für unser Leben, Glauben und Dienen. Ich möchte zunächst einige Sätze sagen zu unserer Freien Theologischen Akademie in Gießen und dann wollen wir auf Gottes Wort hören aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Als wir eben diesen Chorus, diesen letzten Chorus gesungen haben, dachte ich, so denken viele junge Leute, die Gott dienen wollen. Ihnen ist Jesus Christus begegnet durch sein Wort und ihr tiefstes Bestreben ist, als Ziel ihres Lebens mit ihrer ganzen Kraft, mit ihren Gaben, mit ihrer Lebenszeit sich dafür einzusetzen, Gott besser kennenzulernen, sein Wort besser kennenzulernen und aus Liebe ihm zu dienen. Und dann fangen sie an, Theologie zu studieren. Und es ging mir so beim Singen des Choruses durch den Kopf, wie viele, die einmal 4, 5, 6 Jahre Theologie studiert haben, singen das am Ende noch so. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr, dich lieben, Herr. Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal gesagt, der größte Schaden der Kirche sind ihre Theologen. Und er sagt das ja selbst als einer, sicher mit Schmerz. Und sicher als einer, der wusste, es könnte völlig anders sein. Wenn man als Theologe wirklich durch seine Ausbildung gegründet wäre im Wort, einem das Wort der Bibel erschlossen wäre, sodass man dieses Wort liebt, besser kennt und wirklich erlebt hat, auch durch seine Ausbildung, dass das passiert, was der Apostel Paulus sagt, dass jeder Gedanke gefangen genommen wird unter den Gehorsam Christi. Mit welcher Kraft und Freude und Zuversicht könnten diese Leute auf die Kanzeln in unserem Land gehen und Gottes Wort sagen. Und ich bin sicher, Gott würde sich heute noch zu seinem Wort stellen. Und man sieht es ja hier auch, wo Gottes Wort klar verkündigt ist. Da kommt man gerne hin. Da weiß man, da kriege ich etwas für mein geistliches Leben. Da muss man nicht klagen über leere Kirchen. Wilhelm Busch war selber so einer, der Jesus groß machen konnte, weil er den ganzen biblischen Jesus geglaubt hat, so wie er sich offenbart hat. Und dann ist dadurch etwas geschehen durch solch einen Dienst. Und längst über seinen Tod hinaus, denken wir nur an das Buch Jesus, unser Schicksal, wirkt dieses biblische Zeugnis nach. Und dann gibt es ganz viele, die im Theologiestudium Schiffbruch erleiden. Manche verlieren ihren Glauben ganz. Manche, sie glauben noch an Jesus, der für ihre Sünden gestorben ist. Und trotzdem ist das Herz halb gefüllt mit Zweifel. Kann ich das noch glauben? Kann ich das noch sehen? Und es ist, als wäre man gebrochen, bevor man in den Dienst Jesu tritt. Als ich selbst damals in England an der Universität in Cambridge studierte und in einer Forschungsarbeit war, sagte mein Doktorvater zu mir, aber Herr Stadelmann, wenn Sie hier bei uns studieren, dann lassen Sie doch mal Ihren Sonntagsschulglauben. Und ich ging in mein Studentenzimmer nach Hause, habe mich vor mein Bett hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, jetzt hilf mir kurz bevor ich in deinen Dienst treten darf, dass mir jetzt nicht noch das Schwert des Geistes verbogen wird und Schaden bekommt, sondern dass ich deinem Wort ganz vertrauen kann, ohne Abstrich, ohne Wenn und Aber. Sehen Sie, diese Richtung, die bestimmt uns in unserer Arbeit dort in Gießen. Wir möchten für Abiturienten ein Theologiestudium anbieten, bei dem es so ist, dass alle Dozenten Menschen sind, die ohne Einschränkung glauben an die ganze Inspiration und Wahrheit und Autorität der Heiligen Schrift. So sind wir ein Dozentenkollegium von 15 Dozenten, die das gemeinsam haben. Und unsere Studenten, die aus ganz unterschiedlichen Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften kommen, haben eins gemeinsam, dass sie sich zu Jesus bekennen, als ihrem Herrn und wiedergeborene Gotteskinder sind. Und dass sie kommen wollen und sagen, wir möchten in diesem Sinne Theologie studieren. Es sind gegenwärtig 130 Theologiestudenten. Und vor einiger Zeit haben wir begonnen mit einer Begleitung von Lehramtsstudenten. In Gießen sind ganz viele Lehramtsstudenten, die später mal Religionslehrer werden wollen. Und da haben wir gesehen, hier ist ein Problem. In unseren Gemeinden in Gießen ist es deutlich geworden. Da kommen junge Leute, gehen an die Universität, beginnen mit dem Lehramtsstudium und haben am Ende auch ganz viele Zweifel. Eine Professorin an der Universität Gießen hat vor einiger Zeit ein ganzes Semester lang ein Seminar durchgeführt über unanständige Texte in der Bibel. Und da haben wir gesehen, hier müssen wir Begleitung anbieten. Und beides wollen wir tun. Junge Leute ausbilden für einen Dienst des Herrn mit einem vollen Theologiestudium auf der Basis des Vertrauens in die Heilige Schrift und Lehramtsstudenten jetzt als kleinen neuen Zweig begleiten, damit sie mal unsere Kinder in den Schulen in Vertrauen auf Gottes Wort unterrichten und ihnen nicht Zweifel sehen. Ich merke eines gerade, wenn Bruder Mössinger vorhin sagte, dass wir auch von Spenden leben. In so manchem Werk, wo man, wenn man die Gemeinde Jesu erreicht, darauf hinweisen kann, irgendwo in Afrika verhungert ein Kind oder ist jemand blind, das merken die glaubenden Geschwister schnell, dass hier geholfen werden muss. Aber sagen Sie mal jemandem, es ist auch wichtig, dahinter zu stehen, wenn es um die bibeltreue Ausbildung von jungen Leuten geht. Das ist so weit weg. Man merkt es eigentlich erst, wenn man im Ort, wo man ist, merkt, wie es sich auswirkt, wenn da ein Pfarrer, ein Pastor ist, der nur noch die Hälfte dessen glaubt, was in der Bibel sieht. Dann merkt man, dass eigentlich wichtig wäre, sich für das Anliegen einzusetzen. Mir ist es zum Lebensauftrag geworden, hier an der Quelle etwas zu tun. Theologie, Ausbildung ist wie so ein Quellort. Und wenn die Quelle rein ist, weil man Gottes Wort ohne Abstriche lehrt, dann ist das eine gute Grundlage. Und junge Leute gehen später mal in den Dienst Jesu und werden, wenn Gott es schenkt, auf dieser Basis einen gesegneten Dienst tun. Und würde bei uns in unserer Ausbildung einmal der Zweifel an Gottes Wort beginnen, dann wäre der Tod im Topf. Und dann wird das genauso wie ein Quellort sein. Vor 250 Jahren hat man in Deutschland begonnen mit der historisch-kritischen Auslegung der Bibel. Und weltweit ging von Deutschland die Bibelkritik in alle Lande. Und ich glaube, dass wir hier in diesem Land eine besondere Verantwortung haben, uns einzusetzen, miteinander als glaubende Gemeinde, für eine bibeltreue Ausbildung derer, die künftig Missionare sein sollen oder Pastoren und Prediger sein sollen. Ich bin froh, dass ich Ihnen dieses Anliegen so am Anfang sagen kann. Ich will es hier mal bei belassen, aber Sie merken, da ist mein Herz ganz warm an dieser Stelle, weil ich selbst gemerkt habe, was es mir gebracht hat, an bibeltreuen Ausbildungsstätten zu studieren und welchen Kampf ich hatte in den Jahren, an denen ich an Universitäten war und wo ich nur durch die Gnade Gottes bewahrt worden bin, um heute meinen Dienst tun zu können, mit dem apostolischen Zeugnis auf den Lippen, ich glaube allem, was geschrieben steht. Bruder Mössinger hat vorhin schon aus 1. Korinther 12, Vers 1 bis 3 das Wort der heutigen Predigt verlesen. Der Apostel Paulus beginnt hier, indem er sagt, was aber die Geisteswirkungen betrifft, Geschwister, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Es findet hier in der Bibelkonferenzstätte zurzeit eine Konferenz statt, die sich mit Zeitströmungen befasst. Und ich meine, dass es eine wichtige Sache ist, dass die Gemeinde Jesu immer wieder Orientierung bekommt im Blick auf das, was es so an Zeitströmungen gibt. Und ein Punkt, der damals dem Apostel wichtig war, war der,
dass man lernte, die Geister zu unterscheiden und dass man gerade an dem Punkt, wo es um den Heiligen Geist geht, auf ganz deutlich biblischem Fundament bleibt. Ich meine, dass das heute auch ein ganz wesentliches Thema ist. Denn wir sind, und das ist meine tiefe Überzeugung, nun in der Heilsgeschichte an einem Punkt, wo ja auch das deutlich beginnt, dass Jesus darauf hinweist, dass in den letzten Zeiten unter anderem das passieren wird, dass mit Zeichen und Wundern und allen möglichen Geist, fragt sich, was für ein Geist, Wirkungen, Verführung geschehen kann. Sodass in 2. Thessalonicher Kapitel 2 sogar geschrieben wird, dass Gott das wirkt und zulässt. Dass kräftige Verführungen kommen. Und dass es dann passiert, dass Menschen, die sich dem Geist Gottes, der ins Wort führt, immer wieder verschlossen haben, dass sie sich dann öffnen für all das Übernatürliche, was passiert. Und so ist das heute in unserer endzeitlichen Situation nicht weniger aktuell, wenn wir nach Zeitströmungen fragen, dass wir Gewissheit bekommen im Blick auf die Unterscheidung von Geisteswirkungen, wie das damals für eine korinthische Gemeinde inmitten von spirituellem Heidentum, von Mysterienreligionen, von Religiosität, die aber von anderen Geistern getrieben war, damals dem Apostel wichtig gewesen ist. Was die Geisteswirkungen betrifft, möchte ich, dass ihr nicht ohne Kenntnis seid. Dieses Anliegen hat der Apostel stark auf seinem Herzen getragen. Diese Korinther waren ja erst noch jung im Glauben und sie kamen nicht aus Elternhäusern, wo man schon von klein auf Gottes Wort mitbekam. Die kamen aus allem möglichen Heidentum zum größten Teil. Einige, die einen gewissen Vorteil hatten, Paulus würde es als Vorteil bezeichnet haben, kamen aus einem jüdischen Haus, wo sie doch das Alte Testament schon kennengelernt haben. Und so waren sie gemischt aus diesen Hintergründen, nun in der Gemeinde, nachdem sie zum Glauben gekommen waren. Und rundherum brodelte es vor Religiosität. In dieser Zeit des Niedergangs der griechisch-römischen Kultur, da war es so, dass sich Religionen von Osten und Westen mischten. Und gerade in Korinth, dieser Drehscheibe mit seinen zwei Häfen nach Ost und West von Korinth aus, wo alles zusammenkam vom Westen des Römischen Reiches und dem Osten des Römischen Reiches, da verband sich die römisch-lateinische Religiosität mit der östlichen Religiosität. Da gab es x Tempel, wie man in Ausgrabungen gefunden hat. Und so war Korinth ein Ort voller Geisteswirkung. Und man hat etwas spüren können davon. Man kann das heute noch nachlesen in den Dokumenten der damaligen Mysterienreligionen, wie sie wirklich Spirituelles erlebt haben. Wie Leute Erfahrungen machten, wenn sie sich nachts in den Tempel gelegt haben, zum Tempelschlaf. Wie sie ihre Propheten und Prophetinnen hatten damals im Heidentum. Und nun waren sie zum Glauben gekommen. Und es war wichtig, mitten in dieser brodelnden Spiritualität etwas mitzukriegen von der Unterscheidung der Geister, damit man nicht auf eine falsche Spur kommt. Gerade weil dem Paulus das ein wichtiges Anliegen ist, greift er gerne eine Frage der Korinther auf. Lieber Paulus, wie ist das denn mit den Geisteswirkungen? Gib uns doch mal Orientierung. Man merkt ab Kapitel 7 im 1. Korintherbrief, dass er Fragen beantwortet. Da hatten sie gefragt, lieber Paulus, wie ist das denn mit dem Heiraten? Ist es besser, alleine zu bleiben oder wenn man verheiratet ist, sich wieder zu trennen, um wie die Vestalinnen da in der römischen Religion dann besser Gott dienen zu können? Paulus antwortet in 1. Korinther 7. Gibt ihnen Maßstäbe. Lieber Paulus, wie ist das denn, wenn wir auf den Markt gehen und Götzenopferfleisch dort feilgeboten wird? Dürfen wir kaufen? Dürfen wir essen? Dürfen wir nicht? Und Paulus antwortet in Kapitel 8, 9 und 10 auf diese Frage. Lieber Paulus, wie ist das denn mit dem Heiligen Geist? Wenn ich die Gedankenführung der Kapitel 12, 13 und 14 im ersten Korintherbrief sehe, kriege ich den Eindruck, speziell war das zugespitzt auf die Frage, lieber Paulus, wäre das nicht gut, wenn jetzt alle von uns ekstatische Erlebnisse machen und in Zungen reden könnten? Gemach, sagt Paulus, gemach. Es gibt erstens den Willen des dreieinigen Gottes. Der Vater gibt die Gaben, wie er will. Der Sohn gibt die Gaben, wie er will. Der Geist gibt die Gaben, wie er will. Und Leute, wenn der Herr die Gaben gibt, dann ist er das Haupt seiner Gemeinde und er gibt in seinem Leib die Gaben, wie sie am richtigsten verteilt sind, sodass zur Ergänzung kommt und keiner muss sagen, ich will nur die und die Gabe und meint dann, er wäre besser als die anderen. Und überhaupt, ihr lieben Korinther, denkt vor allem dran an die Liebe. Und wenn ihr schon danach strebt, dass ihr besondere Gaben bekommt, dann richtet euer Streben darauf, lieber Herr, gib mir die Gabe, die nach deinem Willen die ist, die die Gemeinde am besten erbaut. Und das macht er ihnen dann deutlich, mal an einer Gegenüberstellung von Zungenrede einerseits, die einen selbst erbaut, und an Prophetie, die ein Reden zur Erbauung ist. In Kapitel 14. Paulus hat aber lange vorher, bevor er hier in Kapitel 12, 13 und 14 beginnt, über die Geisteswirkungen zu sprechen, im ganzen Korintherbrief so nebenbei schon angefangen, die Korinther zu lehren, wie das denn mit den Pneumatika ist, mit den pneumatischen Wirkungen, den Wirkungen des Geistes. Bei manchen Leuten damals mag es so gewesen sein, wenn sie Geist hören, dachten sie an Gaben und dachten an möglichst auffällige Gaben. Und da hat Paulus schon mit langer Hand vorbereitet. In Kapitel 1 hat er ihnen schon gesagt, ihr habt keinen Mangel an Gnadengabe. Warum? Weil bei euch das Zeugnis Jesu Christi eingepflanzt ist. Kapitel 1, Vers 3 folgende. Weil bei euch die Rede von Jesus ist. Weil Jesus, der Gekreuzigte, die Mitte eures Gottesdienstes ist. Deswegen habt ihr keinen Mangel. Wo Jesus groß ist, müsst ihr euch keine Gedanken machen über Geisteswirkungen. Denn wo Jesus groß ist, ist der Geist längst am Wirken. Denn der Geist ist genau dafür da, um Jesus groß zu machen. So beginnt das schon in Kapitel 1, Vers 3 folgende, dass er ihnen die Perspektive richtig rückt und sagt, das Zeugnis Jesu ist unter euch groß. Und damit ist klar, der Geist ist am Wirken unter euch. Und dann hat er ihnen in Kapitel 2 schon gesagt, ihr lieben Korinther, eins möchte ich gerne, dass ihr wisst, der Geist, wenn er wirkt in einem Menschen, dann wirkt er immer in einem schwachen Menschen. Das ist auch so eine Grundlektion, die man erst lernen muss. Denn in allen Religionen ist das ja so, wenn die Leute an Geist oder Geister glauben, verbinden sie das immer, verzeihen Sie das Fremdwort, mit einem dynamistischen Verständnis. Das ist typisch für das Heidentum. Geist wird dynamistisch verstanden, als einfach eine mächtige Macht, die einen ermächtigt. Das ist aber längst nicht alles, was der Geist wirkt. Da ist es eher so, wie bei Elia mal, nicht im großen Wind und Sturm, sondern im sanften Säuseln. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht und mich religionsgeschichtlich orientiert darüber, wie ist das denn eigentlich mit den Medizinmännern und Schamanen, bei den Eskimos, bei den Toba-Indianern in Südamerika, in Afrika, bei den Stammesreligionen. Ich habe gelesen, was Anthropologen dazu schrieben und merkte, sie beschreiben, wenn sie die Wirksamkeit der Medizinmänner und Schamanen beschreiben, die Sache immer gleich. Die Menschen, die so in der Kraft der Geister etwas bewirken wollen, brauchen in der Regel eine gewisse seelische Anregung. Sie brauchen Trommeln, sie brauchen Bewegung, Tänze sehr oft. Und dann kommt irgendwie eine Geistesmacht über sie und sie können etwas bewirken. Ein Anthropologe beschrieb im Blick auf die Toba-Indianer in Südamerika, dass sie diese Richtung hatten. Und wer am meisten Geisterkraft in sich hatte, war der Angesehenste im Stamm. Und nun waren bestimmte christliche Gruppen dorthin gekommen. Und der Anthropologe beschrieb, im Grunde haben die Toba-Indianer genauso weitergemacht wie vorher als Heiden. Jetzt war die Frage, wer hat am meisten solche dynamistischen Kräfte? Und der hat auch wieder am meisten Ansehen und der wird jetzt sozusagen der christliche Medizinmann. Da muss man echt aufpassen. Ich frage mich auch als jemand, der in der Theologischen Kommission der Weltallianz tätig ist, wenn ich mit meinen Brüdern aus anderen Erdteilen zusammen bin. Ich frage mich immer wieder, ob man genügend aufpasst bei dem mächtigen Gemeindewachstum in Afrika, in Südamerika, in Asien, dass nicht die alten heidnischen Vorstellungen, nur ein bisschen getauft, wieder im Christentum ihre Fortsetzung finden. Dass man da wirklich aufpasst, die Geisterwirkungen, Geisteswirkungen zu unterscheiden. Und da ist eines typisch, was für das Heidentum untypisch wäre, dass Gottes Geist durch schwache Werkzeuge wirkt. Paulus sagt gerade in Kapitel 1 und 2, während die einen nach Wundern fragen und Zeichen, verkündige ich den gekreuzigten Christus, und er sagt dann, und ich war unter euch in Schwachheit und in Furcht und mit viel Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Merken wir, die Wirkung und die Kraft des Geistes, sie zeigt sich gerade darin, dass das Wort vom Kreuz klar gepredigt wird und dass dadurch Menschen wiedergeboren werden, zum lebendigen Glauben kommen. Und Paulus sagt, das ist mir das Wesentliche. Und im Übrigen war ich unter euch in viel Schwachheit. Das wird ja im zweiten Korintherbrief noch ausführlich geschildert. Wie das zusammenpasst, der schwache Mensch, das irdene Gefäß, der nichts kann, nichts weiß und von dem doch apostolische Wirkungen ausgehen, sodass Gemeinde Jesu auferbaut wird. Das wäre eine wichtige Lektion, auch heute zu lernen. Dass man nicht wieder hier andersrum anfängt und denkt, der Starke, der Erfolgreiche oder wie es bei dem Prosperity Gospel in USA mitzukriegen ist, dem Wohlstandsevangelium, der Reiche, ich meine, ich hätte auch sowas mal über Karlsruhe gelesen, wo es hingeht bis zu einer bestimmten Automarke, die man haben müsste, wenn man den Geist Gottes in Fülle hat, dem Paulus, würden die Haare zu Berge stehen. Er sagt gerade andersrum. Wir sind schwach. Wir bleiben schwach. Irdene Gefäße. Und Gottes Geist zeigt sehr wohl seine Kraft, aber indem er mächtig unsere Gedanken, die gegen Gottes Wort stehen, einreißt, unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi bringt, unsere harten Herzen bricht, uns, die wir geistlich tot sind, lebendig werden lässt, dass wir Jesus sehen, Menschen zur Wiedergeburt führt und Gemeinde baut in einer antichristlichen Zeit. Das ist sehr wohl Macht Gottes, die das wirkt. Das ist Auferstehungskraft, wo aus dem Toten geistliches Leben wird. Und wir bleiben schwach dabei, mit Zittern und Zagen. Oder Paulus hat gesagt, wenn er ihnen so nebenbei beibringt, wie das mit den Geisteswirkungen ist, dass es auch so ist, dass ein grundlegendes Wirken des Geistes dies ist, dass er uns a. Gottes Wort durch die Inspiration geschenkt hat und b. unser Verständnis öffnet für das Wort durch seinen Geist. In Kapitel 2 von Vers 9 an hat er das schon so nebenbei den Korinthern deutlich gemacht. Er hat ihnen gesagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen selber im Herzen hochstieg. Das hat Gott uns geoffenbart durch den Geist. Und davon reden wir Apostel auch. Nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die der Geist Gottes lehrt. Inspiration. Und beurteilen geistliche Dinge geistlich. Und dann kommt's. Der natürliche Mensch aber, übrigens im Griechischen der seelische Mensch, der psychische Mensch. Und das ist ganz wichtig, dass wir da Geist und Seele unterscheiden. Und ich meine, wenn wir ein seelisches Erlebnis hatten, dann haben wir den Geist Gottes erfahren. Der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Es muss geistlich beurteilt sein. Also was tut der Geist Gottes? Er inspiriert den Aposteln, den Propheten, die tiefsten Gedanken Gottes. Und die schreiben sie nieder in Worten, die der Geist Gottes lehrt. Und dann geht Gottes Wirken weiter. Gottes Wort ist nicht nur hier, oder Gottes Geist ist nicht nur hier tätig gewesen, als er das Wort inspiriert hat, sondern er ist auch zugange, um unsere natürlicherweise harten Herzen, unsere Selbstverliebtheit in eigene Gedanken, in mitgebrachte Ideen zu überwinden und uns dazu zu bringen, dass wir annehmen, was vom Geist Gottes uns in diesem Wort gesagt ist. Ich lehre praktische Theologie bei uns in Gießen. Da habe ich mit Predigtlehre und Seelsorge und solchen Dingen zu tun. Und im Rahmen der Predigtlehre habe ich mal eine Untersuchung gelesen, die zu tun hatte mit dem, wie man das nennt, Rezeptionsverhalten der Menschen in der Kommunikation. Das heißt, wie reagiert der Mensch, wenn er etwas hört, was seiner mitgebrachten Meinung nicht entspricht? Und da gibt es Untersuchungen, die machen ganz deutlich, der Mensch wird, wenn er dem Redner an sich positiv gegenübersteht, wird zunächst mal denken, das kann der nicht so gemeint haben. Und wenn er merkt, er hat es doch so gemeint, dann ist statistisch gesehen das Verhalten bei kognitiver Dissonanz, so nennt sich das, dass der Hörer überwiegend denkt, naja, der Redner wird auch nochmal zu besserer Erkenntnis kommen. In der Hinsicht sind wir Menschen unglaublich beständig, an unseren mitgebrachten Gedanken festzuhalten. Das ist typisch. Und wir hätten in die Bibel reinschauen können, bevor wir solche Untersuchungen machen, und hätten in der Bibel schon sehen können, scheinbar ist das so. Der Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Also selbst auf dieser Ebene braucht es mehr als nur überzeugende Worte menschlicher Weisheit. Da sagt Paulus, die nützen nicht viel. Das können wir als Kommunikatoren lernen, die nützen nicht viel. Die überredenden Worte menschlicher Weisheit. Aber der Geist Gottes, er möchte uns überzeugen von dem, was seiner Wahrheit entspricht. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, dass wir nicht so schnell überzeugt werden von allem, was uns Leute sagen. Aber wir sollten unser Herz öffnen, wenn der Geist Gottes am Wirken ist und uns aufgrund des Wortes zu neuer und besserer Erkenntnis führt. Und das kann immer nur so geschehen, dass er uns hineinführt ins Wort und wir vom Wort überzeugt werden. Ich bleibe gerne bei meiner Meinung, bis ich vom Wort der Bibel eines Besseren belehrt werde. Aber ich möchte den Herrn bitten, dass er mich überzeugt, wenn ich Gedanken, Traditionen oder sonst was habe, die in Dissonanz zu seinem Worte stehen. Da ist mein Bestreben, lieber Herr, zeig die Macht deines Geistes, indem du meine Gedanken entmächtigst, meine eigenen Gedanken. Und zeige deine Macht, indem du meine Gedanken unter deinen Gehorsam bringst. Und er hat ihnen noch was nebenbei gesagt. Er hat ihnen gesagt, dass der Heilige Geist sündige Menschen heiligt. In Kapitel 6, Vers 11, da hat er vorher aufgezählt, was sie früher gewesen sind. Lügner sind sie gewesen, Unzüchtige sind sie gewesen, Diebe, Räuber sind sie gewesen, Knabenschänder und ich weiß nicht was, Trunkenbolde, Habgierige. Und dann, das sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Wodurch? Durch den Namen unseres Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Der Geist Gottes wendet reinigend und heiligend das Werk Jesu Christi vom Kreuz auf uns an und macht so neue Menschen aus uns. Die Erfahrung von Römer 7 und 8. Römer 7, der Mensch kann nicht selber sich einfach auf Gottes Gesetz einspuren. Aber, Römer 8, Vers 1 folgende, wenn der Geist Gottes wirkt und wenn er das Werk Christi vom Kreuz in unser Herz hineinbringt und auf uns anwendet, wenn das Wort vom Kreuz uns trifft, da werden wir überführt, da kommen wir zur Buße und da wird der Geist Gottes als seine Frucht den Gehorsam in uns wirken. Und dann beginnt dies, dass Gottes Geist in unserem Leben wohnt. Kapitel 3, Vers 16 sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Geistes Gottes seid? Und dann kommt das Wort an die Diener Gottes. Geht achtsam mit der Gemeinde um. Nicht Holz, Heu, Stroh, Stoppeln bauen in der Gemeinde, sondern Gold, Silber, edle Steine. Wer den Tempel Gottes verdirbt, an dem wird Gott Gericht üben, sagt er dort. Denn der Tempel Gottes seid ihr und Gottes Geist wohnt in euch. Das kommt dort in Kapitel 3, Vers 16. Und das sagt mir als Pastor, als Hirte, als Lehrer einer Gemeinde, dass ich sorgsam umgehen muss mit meinen Geschwistern, mit denen ich zu tun habe. Sie sind Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir mit anderen Geschwistern umgehen, denken wir immer dran, sie gehören zur Gemeinde des Heiligen Gottes. Und in ihrer Mitte wohnt der Heilige Geist. Oder in Kapitel 6, Vers 19, da wird es noch persönlicher, da sagt Paulus, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gebraucht doch euren Leib nicht zur Sünde. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Geistes Gottes seid? Kapitel 6, Vers 19. Gottes Geist, Heiliger Geist, nimmt Wohnung in unserem Leben. Wir sind nicht mehr allein. Auch wenn wir unsere Türen zugeschlossen haben, wenn wir meinen, wir sind mit unseren Gedanken allein, wir sind nicht allein. Gottes Geist möchte Raum in unserem Leben kriegen. Wie? Indem er den Gehorsam gegenüber Gott wirkt durch sein Wort. Und so immer mehr Raum bekommen in unserem Gedenken, in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem Sehen, in allem, was wir tun. So sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Und sehen Sie, all diese Dinge hat Paulus fast so nebenbei im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, den Korinthern schon gesagt, sodass sie wissen, er wohnt in schwachen Leuten, er hat Gottes Wort eingegeben, er öffnet uns das Verständnis für Gottes Wort, er heiligt uns, er führt uns in den Gehorsam hinein, er wohnt in der Gemeinde, er wohnt in unserem Leben. Und dann sagt er ihnen hier, aber was die Geisteswirkung betrifft, Geschwister, so will ich nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Und dann kommt das grundlegende Unterscheidungsmerkmal einer Geisteswirkung. Ihr wisst doch, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Eine ganz interessante Erfahrung, die er hier anspricht. Es gibt im Heidentum ekstatische Geistphänomene, wo Menschen hin, ja fortgerissen werden von den Geisteswirkungen, wo die Propheten und Prophetinnen der Heiden ihre Orakel ausstießen, waren sie oft in einer Art Trance, in einer Art Ekstase. Und haben dann die Dinge von sich gegeben. Hingerissen sein von irgendwelchen Geisteswirkungen, sagt Paulus, das ist geradezu typisch für das, was ihr früher als Heiden miterlebt habt. Die Götzen waren stumm. Figuren vielleicht. Der Prophetenspott des Alten Testaments richtet sich auf diese wackelnden Götzenbilder. Aber Paulus sagt ja selbst in 1. Korinther 10, dahinter, hinter diesen Götzen stehen Mächte der Finsternis. Und Menschen wurden fortgerissen hin dahin. Wohl ein Hinweis auf den ekstatischen Charakter dieser heidnischen Geistphänomene. Und Paulus sagt, seid vorsichtig. Später in Kapitel 14 wird er ihnen deutlich sagen, Leute, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann meint nicht, dass der euch einfach so in eine Ekstase reinzieht. Die Geister sind den Propheten untertan. Da spricht und sprudelt es nicht plötzlich aus einem heraus prophetisch und man kann nicht aufhören. Man kann aufhören. Paulus kann sagen, ob es um die Zungenrede oder um die Prophetie geht. Da gibt es eine gewisse Ordnung. Und wenn der eine redet, zu reden beginnt, soll der andere aufhören. Es gibt Ordnung. Das ist nicht dieses ekstatische Hingerissenwerden, wir können nicht anders und geraten einfach in einen kollektiven Massentaumel. Paulus sagt, Vorsicht, Vorsicht, das wäre typisch für Religiosität zwar, aber für heidnische Religiosität. Und jetzt schauen Sie sich das mal an, wie das heute zum Teil abläuft. Denn wenn es denn um das grundlegende Unterscheidungsmerkmal einer Geisteswirkung geht, dann müssen wir ja auch fragen, wie spricht dieses Wort in unsere Zeit hinein? Ich erinnere mich an ein Erlebnis in einer Jugendgruppe, die ich kannte. Da haben einige einmal einen Jugendabend, ganz harmlos eigentlich, geleitet. Sie waren irgendwo gewesen und hatten gewisse Erlebnisse dort gemacht. Und nun kamen sie zurück in unsere Jugendgruppe, die immer sehr bibelzentriert war. Und dann haben sie zuerst mal das Licht auf ziemlich dunkel gestellt. Dann haben sie eine Kerze in die Mitte gestellt. Und dann haben sie angefangen, schöne Lieder zu singen. Die waren eigentlich gar nicht verkehrt. Und dann meinen sie, jetzt müssen wir die Augen schließen. Jetzt müssen wir uns an den Händen fassen und etwas hin und her schunkeln. Und dann, jetzt haben wir den Geist Gottes erlebt. Bei solchen Sachen, da habe ich schon sozusagen innerlich mein Ostfriesen-Nerz an. Das perlt dann so ab. Und ich sagte zu einer der Mädchen, die das damals einführen wollten, hinterher, ich sagte, jetzt lass uns mal sprechen über diese Sache. Was meinst du zu diesem Abend? Ja, ich habe Geist Gottes gespürt. Ja, ich sage, du hast ein seelisches Erlebnis gehabt. Bei uns zu Hause ist auch gemütlich im Advent, wenn eine Kerze ist. Aber damit ist noch lang nichts passiert, geistlich. Aber das war jetzt vor weit über 20 Jahren noch ziemlich harmlos, ne? Aber man braucht dann immer stärkere Stimulantien, die die Seele stimulieren, wenn diese Richtung erstmal anfängt. Vor einem Jahr habe ich mal einen kleinen Bericht veröffentlicht als IDEA-Dokumentation, damals auf Anregung des Hauptvorstandes der Deutschen Evangelischen Allianz, über neue Phänomene in den letzten 30 Jahren innerhalb der charismatischen Bewegungen. Und da fiel mir auf, als ich das untersucht habe, wie so alle 3 Jahre wieder etwas Neues kommt, spätestens alle 3 Jahre, was dann auf Konferenzen propagiert wird und wo die Leute hinfahren. Und dann kommen immer wieder was Neues. Einmal ist es die Shepherd-Discipleship-Bewegung gewesen. Da hatte man in den 70er Jahren die neue Sache, dass da Hirten gibt und jeder Hirte hat sein Schaf. Und alles, was der Hirte sagt, das muss bedingungslos von dem Schaf akzeptiert werden. Und man hat fast wie bei Jugendreligionen die Leute in Amerika damals in Abhängigkeiten geführt. Die durften keinen eigenen Gedanken mehr denken. Was ihr Hirte sagt, das galt. Später haben einige charismatische Leiter Buße getan öffentlich für das, was in der Shepherd-Discipleship-Richtung lief. Dann kommt das Ruhen im Geist. Dann kam das Lachen im Geist. Und so weiter. Und seit einem Jahr ist nun überall, wo ich hinkomme, immer wieder die Rede von dem Toronto-Segen. Ich will uns einige Sachen dazu sagen, weil es mir, meine ich, ein deutliches Beispiel ist dessen, was man eigentlich unterscheiden können müsste, wenn man hier sieht, dass Paulus sagt, wir sollen nicht eine Spiritualität suchen, wo man geradezu zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wird. Damals, am 20. Januar 1994, da ist in einer kleinen Vineyard-Gemeinde am Flughafen in Toronto Folgendes passiert, dass der Leiter der dortigen Gemeinde, John Arnott, vorher nach Südamerika gefahren war und an andere Stellen zu Benny Hinn und so weiter, um eine neue Salbung im Heiligen Geist zu kriegen. Und schließlich kam ein von Rodney Howard Brown gesegneter und neu mit dem Heiligen Geist erfüllter Prediger nach Toronto und hat am 20.01.1994 dort kurz gepredigt und dann versucht, der Gemeinde diesen neuen Segen weiterzugeben. Und was dann geschah, das war vor allem ein hysterisches, nicht aufhörendes Lachen, ein Schreien, ein Weinen, ein Brüllen, ein Tanzen, andere fielen um und zuckten. Und diese Phänomene, sie breiten sich nun seither aus. In der Zeitschrift Canadian Revivalist, also eine Zeitschrift, die Erweckungsbewegungen weltweit nachgeht, war im vergangenen November ein Bericht über diese Ereignisse dort in Toronto. Und die Berichterstatter, die Reporter schreiben, wie sie dorthin kommen und wie hier Lieder gesungen werden. 45 Minuten lang werden allein 4 Lieder gesungen. Der Chorus eines Liedes wird 30 Mal wiederholt. Und am Ende sind Leute in Zuckungen, andere fallen um. Andere brüllen wie die Löwen. Einer läuft durch den Raum und kräht wie ein Hahn. Und dann erscheint einer vorne am Mikrofon und sagt, das ist ein prophetisches Wort gewesen. Gott will uns sagen, ein neuer Tag beginnt und kommt herauf. Von der anglikanischen Kirche wird berichtet von einem Bischof, der dort wieherte wie ein Pferd, während er sich am Boden wälzte. Viele solche Phänomene. Ich las jetzt vor wenigen Wochen einen Bericht eines Werbeblattes für die Sache, das auch aus London berichtete und wo berichtet wird, wie der Gastprediger hinkommt und er möchte eigentlich über Salomo predigen. Und er beginnt und sagt, die Geschichte von Salomo ist eine der tragischsten in der Bibel. Plötzlich fangen einige in der Versammlung an und lachen schallend bei diesem Wort. Er wollte eigentlich predigen darüber, wie dieser Mann gut anfing im geistlichen Leben und wie er im Fleisch geendet hat. Kaum hat er diesen Satz gesagt, lachen Leute und können nicht aufhören. Sie werden nach vorne gebeten, sie sollen sagen, warum sie lachen, sie können fast nicht aufhören. Plötzlich fängt der Redner an zu lachen. Und der andere, sie wälzen sich am Boden vor Lachen. Und dann wird beschrieben, wie sie 1,5 Stunden bis 23:30 gelacht haben, schließlich die ganze Versammlung, bis sie nicht mehr konnten. Und dann kommt als letzter Satz, wir haben zwar keine Predigt gehört, aber es war einer der gesegnetsten Gottesdienste, die wir je hatten. Liebe Geschwister, wenn wir wissen, wie Gottes Geist uns ins Wort führen will, dann merken wir, hier ist irgendwie eine andere Religiosität. Und da kann ich nur sagen, das sind Dinge, die sollten wir nicht suchen, sondern sehen, dass Paulus uns zu ganz anderen Dingen hinführt. Ich möchte schließen mit diesem Hinweis, der hier am Ende kommt. Er sagt, ihr wisst doch, wie das ist. Niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Man kann es, denke ich, auch dahin vielleicht anwenden, dass man sagt, niemand, der im Geist Gottes redet, wird irgendetwas sagen oder tun, was Jesus Unehre bringt. Ich meine, das Gröbste wäre dies, dass jemand sagt, Fluch über Jesus, und dann müsste man ja merken, dass das nicht vom Geist Gottes ist. Aber wie kann Gott und sein Heiliger Geist verunehrt werden, wenn die fleischlichsten Dinge getrieben werden und als geistlich ausgegeben werden? Und niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Geist. Ja nun, Jesus sagt uns in der Bergpredigt selber, dass manche sagen, Herr, Herr. Ein Maulchristentum, wo das Leben nicht dahinter steht. Wenn Jesus meint, und dies hier als Kennzeichen der Geisteswirkung genannt wird, Jesus ist Herr, damit ist wirklich ein Bekenntnis gemeint. Jesus ist Herr meines Lebens. Jesus ist Herr der ganzen Welt. Das hieß damals, dass Leute bekannten, Jesus ist der Herr, der Kyrios, nicht der Kaiser. Das konnte bedeuten, dass Leute bereit wurden, Märtyrium auf sich zu nehmen, um Jesu willen, weil sie sich zu Jesus als dem Kyrios bekannten. Das konnte bedeuten, dass sie von ihrer Verwandtschaft nicht mehr akzeptiert wurden, weil sie sich zu Jesus bekannten. Jesus ist Herr, das bedeutet auch, mit seinem ganzen Leben zu bekennen, er soll sagen, was in meinem Leben geschieht. Er soll Herr meiner Gedanken sein. Er soll Herr meiner ganzen Lebenszeit sein. Ich möchte mit meinem Leben tun, was ihm gefällt. Das kann bedeuten, dass er Herr ist und uns zeigt, wie wir im Gehorsam zu ihm leben können. Jesus ist Herr, das ist mehr als nur etwas schnell dahingeplappertes. Und genau das will der Geist. Das ist das Grundlegende des Geistes, dass er uns zum Bekenntnis Jesu, der Größe, der universalen Größe Jesu treibt. Und dass er uns zu Füßen Jesu treibt, wo wir uns ihm beugen und seine Herrschaft über unser ganzes Leben anerkennen. Liebe Geschwister, wir haben heute manches gehört, was der Geist Gottes schenkt und wirkt. Ich wünsche es Ihnen und mir für unser Leben, dass durch uns schwache Leute Gottes Geist kräftig wirkt und das Wort vom Kreuz groß wird. Ich wünsche es uns, dass uns das Wort Gottes immer wieder aufgeht und wir Verständnis gewinnen für sein Wort. Ich wünsche es uns, dass er unser Leben heiligt. Ich wünsche es uns, dass Gott uns Unterscheidung gibt zwischen seelischen Phänomenen und echtem
Geistlichen, was uns auf Jesus und sein Wort letztlich hinführt. Ich glaube, wenn Gott uns so das schenkt, sind wir reich beschenkt durch Gottes Geist und haben einen Blick für Zeitströmungen in unserer Zeit. Amen.